Hallo miteinander. Das juristische Thema der Erzählung Billy Budd von Herman Melville, der vor allem durch den Roman Moby Dick berühmt ist, aus dem Jahr 1891, ist das Problem des Ausnahmezustands. Darf bei einer Gefahr, der anders nicht begegnet werden kann, das Recht gebrochen werden? Die Erzählung spielt auf dem britischen Kriegsschiff HMS Ballypotent, zu Deutsch Macht des Krieges, im Sommer 1797, als England mit Frankreich im Krieg lag und Napoleon, ich zitiere, eine alles verdunkelnde Drohung, riesig und rätselhaft darstellte. Die Gefahr kam aber nicht nur von außen. Die Attraktivität der Gedanken der Französischen Revolution und die berechtigte Verbitterung über echte Missstände in der Flotte hatten kurz vorher zu großen Meutereien geführt. Nach Einschätzung von Militärhistorikern war damals sogar die Existenz der gesamten britischen Flotte gefährdet. Billy Budd, das spielt auf das englische Wort für Knospe, Budd an, ein 21-jähriger Matrose, ist von dem Handelsschiff Rights of Man, zu Deutsch Menschenrechte, auf die Ballypotent gepresst, das heißt zwangsrekrutiert worden. Dort wurde er wegen seiner Kraft und Geschicklichkeit zu dem anspruchsvollen Dienst in der Mars des Vor- oder Topmasts als sogenannter Vortopgast beordert. Er war, ich zitiere, wegen seines gefälligen, uneitlen Äußeren und seiner lustigen, unbekümmerten Art alles andere als unbeliebt. Einen Gegner aber hatte Billy Budd. Das war der Bootsmart John Claggart, der die Funktion des Waffenmeisters da an Bord hatte. Der Waffenmeister war ursprünglich dafür zuständig, die Männer im Gebrauch der Waffen, Säbel oder Entermesser, zu unterweisen, war aber im Zeitalter der Kanonen zu einer Art Polizeichef geworden, der für Ordnung auf den stark bemannten unteren Geschützdecks zu sorgen hatte. Er hatte es, wie es heißt, auf Billy Budd abgesehen. Als Erklärung hierfür wird nur gesagt, dass in ihm die Manie einer bösen Natur wütete. Claggart versuchte, Billy in eine Falle zu locken, indem er ihn durch einen Komplizen zur Teilnahme an einer angeblich bevorstehenden Meuterei der auf dem Schiff zwangsrekrutierten Matrosen gewinnen wollte. Billy ließ sich darauf gar nicht ein. Daraufhin wandte sich Claggart direkt an den Kapitän und beschuldigte Billy Budd unter Erwähnung der beispiellosen Ausschreitung der jüngsten Zeit der Anstiftung zur Meuterei. Kapitän der Ballypotent war Edward Fairfax Vere, Anspielung auf lateinisch vir, Mann, oder vir, wäre, war, wirklich. Ein 40-jähriger adliger Junggeselle, sowohl ein ausgezeichneter Seemann und tapferer Soldat, als auch ein sensibler Intellektueller. Alles in allem ein außergewöhnlicher Charakter. Die große Wertschätzung, die er allgemein genoss, drückte sich in seinem Beinamen Sternenwehr aus. Er war ein Gegner der Französischen Revolution, aber nicht wie andere Adlige, weil deren Theorien die privilegierten Klassen bedrohten, sondern weil, wie es heißt, deren Anhänger offenbar Krieg führten gegen den Frieden in der Welt und die wahre Wohlfahrt der Menschheit. Wir hielt eigentlich viel von Billy und misstraute Claggart. Um keine Unruhe an Bord aufkommen zu lassen und die Angelegenheit auf stille, unauffällige Weise zu erledigen, entschied sich Wir dafür, keine Untersuchung der Wahrheit der Anschuldigung Claggarts, sondern eine Gegenüberstellung von Billy Budd und Claggart in der Kapitänskajüte vorzunehmen. Als der Waffenmeister seine Beschuldigung Billy Budd gegenüber wiederholte, war der dermaßen entsetzt und verstört, dass sich seine angeborene sprachliche Behinderung, also ein Stottern, bemerkbar machte und er keinen Ton herausbrachte. Stattdessen schlug er Claggett nieder, der so unglücklich stürzte, dass er tot liegen blieb. Als der herbeigerufene Schiffsarzt dies bestätigte, rief Wir aus: Von einem Engel Gottes erschlagen, und doch muss der Engel hängen. Der Arzt und die anderen Offiziere meinen allerdings, Billy Budd müsste in Arrest gesetzt und die Sache dem Admiral auf dem Flaggschiff übergeben werden, der dafür zuständig sei. Der Ausruf des Kapitäns sei Zeichen einer momentanen geistigen Verwirrung. Doch Kapitän Veer glaubte, dass nur rasches Handeln die Gefahr einer Meuterei bannen konnte. Er setzte ein Standgericht aus 3 Offizieren ein, das in eben jener Kajüte zusammentrat, in der sich das unglückselige Geschehen zugetragen hatte, und Billy Budd wurde vorgeführt. Als Kapitän Veer als einziger Zeuge die Tat schilderte, waren die 3 Offiziere sehr überrascht, weil sie Billy weder die Anstiftung zum Aufruhr noch den Totschlag zugetraut hätten. Billy erklärte, dass Claggett gelogen habe, es ihm aber leid tue, ihn geschlagen zu haben. Ich zitiere: Ich wollte ihn nicht töten. Hätte ich meine Zunge benutzen können, hätte ich ihn nicht geschlagen. Die Frage, ob und wenn ja, warum Claggett gelogen hatte, konnte nicht geklärt werden. In der anschließenden Beratung der Offiziere zögerten diese wegen der ungeklärten Sachverhaltslage, Billy zu verurteilen, worauf Veer seine Rolle als Zeuge aufgab und wie ein Vorgesetzter auf die Offiziere einredete. Er verweist auf das Kriegsrecht, wonach die Tötung eines Vorgesetzten ein Kapitalverbrechen ist, das mit dem Tod bestraft wird, und appelliert an ihre Offiziersehre. Zitat: Unsere beeidete Verantwortung liegt hierin, dass wir uns, so erbarmungslos sich jenes Recht auch in gewissen Fällen auswirken mag, dennoch daran halten und es anwenden. Man dürfe sich nicht von Mitleid leiten lassen, weil ein Freispruch und auch schon eine Milderung der Strafe, Zitat, tödlich für die Disziplin wäre. So wurde Billy Budd in aller Form für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Der Waffenmeister wurde mit allen militärischen Ehren zur See bestattet und Billy wurde im Morgengrauen in Anwesenheit der gesamten Besatzung an der Großra des Segelschiffs erhängt. Kurz vor der Vollstreckung rief Billy Budd: Gott segne Kapitän Veer. Die gesamte Besatzung wiederholte: Gott segne Kapitän Veer. Aber die Matrosen spürten, ich zitiere, instinktiv, dass Billy ein Mensch gewesen war, der weder die Fähigkeit zur Meuterei noch zu vorsätzlichem Mord besessen hatte. Für sie war er ein Stück der Spiere und repräsentierte Christus. Die Erzählung von Thomas Mann als eine der schönsten der Welt bezeichnet, ist wegen seiner Aura des Doppeldeutigen, Fragwürdigen und Mysteriösen eine Herausforderung für Leser und für Interpreten. So ist die Erzählung auch ganz vielfältig und unterschiedlich interpretiert worden. Insbesondere tief psychoanalytisch und theologisch. Ich will mich hier auf die rechtlichen Aspekte beschränken. Die sind schon verzwickt genug. Nach klassischer und auch heute noch verbreiteter Lesart handelt die Erzählung vom Gegensatz zwischen dem Natürlichen bzw. göttlichen und dem positiven bzw. menschlichen Recht. Nach dem positiven Recht, also in diesem Fall dem Kriegsrecht, war der Kapitän zu seinem Vorgehen verpflichtet. Nach dem natürlichen Recht hätte er das Leben Billy Budds schonen müssen. Und dieser Gegensatz sei gleichzeitig ein solcher zwischen Individuum und Gesellschaft. Die unabweisbaren Zwänge der Gesellschaft hätten ein Zurückstehen des individuellen Rechts auf Leben verlangt. Mehrfach erfolgt der Hinweis auf die erst vor kurzem unterdrückten Aufstände in der Marine und die weiter bestehende drohende Gefahr, in den Worten von Melville, die noch glimmende Glut der Wiederholung. Wenn in dieser Situation die Verantwortlichen nicht schnell und hart reagierten, wäre das eben tödlich für die Disziplin. In ebenso vielen Passagen werden aber auch Zweifel daran gesät, ob Kapitän Weir sowohl nach dem Gesetz als auch moralisch richtig gehandelt hat. Der Schiffsarzt denkt nicht nur über eine andere rechtliche Verfahrensweise als die Einberufung eines Standgerichts nach, sondern stellt sich die Frage, ob Weir geistig verwirrt und von Sinnen ist. Mehrfach wird auf Weirs Voreingenommenheit aufmerksam gemacht. Schon unmittelbar nach der Tat stand für ihn fest, dass Billy Budd hingerichtet werden müsste. Das Verfahren wurde von ihm offensichtlich manipuliert. Er setzte es aus beschränkt intelligenten Offizieren zusammen und beeinflusste es massiv. Die Rechtslage stellte er als eindeutig dar, obwohl nicht nur der Schiffsarzt, sondern auch die anderen Offiziere sie anders deuteten. Und wie war denn die Rechtslage nun wirklich? Die hier einschlägige Bestimmung der Kriegsartikel von 1749, auf die sich Weir bezieht, lautete: Schlägt ein Offizier, Seemann, Soldat oder eine andere zur Flotte gehörige Person, unter welchem Vorwand auch immer, einen seiner Vorgesetzten, in Ausführung seines Amts begriffenen Offizier, oder zieht er eine Waffe, droht eine zu ziehen oder erhebt sie gegen ihn, soll diese Person, wenn sie dieser Straftat für schuldig befunden wurde, den Tod erleiden. Ausdrücklich sahen die Kriegsartikel keine Ausnahme und keine Milderungsgründe vor. Doch wurde schon damals die ausnahmslose Todesstrafe für das bloße Schlagen eines Vorgesetzten als zu hart empfunden und die Auffassung vertreten, dass der Wortlaut die Einräumung von Ermessen des Gerichts nicht ausschließe. Und so würde man ja auch heute die Sollvorschrift interpretieren, die eben auch Ausnahmen zulässt. Jedenfalls wurde in der Praxis ein Todesurteil in solchen Fällen häufig nicht vollstreckt. Aber derselbe oder dieselben Kriegsartikel enthielten auch eine Reihe von Verfahrensvorschriften, gegen die Weir verstoßen hat. Zunächst war er für die Durchführung eines Verfahrens wegen eines Kapitalverbrechens an Bord gar nicht zuständig. Das lag nämlich in der Kompetenz des Großadmirals oder des Oberbefehlshabers des Geschwaders, was voraussetzte, wie der Schiffsarzt wusste, dass jede weitere Maßnahme aufzuschieben sei bis zu dem Zeitpunkt, da die Bellipotent wieder zum Geschwader stoßen würde. Nur bei Verfahren wegen Meuterei musste die Admiralität und vor dem Urteil und der Vollstreckung des Urteils nicht eingeschaltet werden. Aber Meuterei war ja gar nicht Gegenstand des Verfahrens gegen Billy. Dementsprechend beschränkte sich auch die Beweisaufnahme auf den Vorfall in der Kapitänskajüte. Sodann lagen die Voraussetzungen, die die Kriegsartikel für ein Schnellverfahren wie hier verlangt, nicht vor. Ein Kriegsgericht musste aus mindestens 5, später sogar aus mindestens 9 Mitgliedern bestehen. Der Kapitän eines Schiffes besaß zwar die Befugnis, Verstöße von Matrosen gegen Disziplin und Gehorsam selbst und prompt zu bestrafen. Aber in solchen Fällen war der Strafrahmen beschränkt auf, ich zitiere, 12 Schläge auf den blanken Rücken mit einer 9-schwänzigen Katze. Für die Verhängung härterer Strafen musste der Kapitän ein ordentliches Kriegsgerichtsverfahren beim Admiral beantragen. Und schließlich verstieß die konkrete Durchführung des Verfahrens gegen Grundregeln eines fairen Verfahrens, die jedenfalls im Ansatz damals auch in der Kriegsgerichtsbarkeit galten. Wir war Ankläger, einziger Zeuge und auch in gewisser Weise Richter in einem. Mochte seine Rolle als Ankläger wie als Zeuge noch den konkreten Umständen geschuldet sein, so war seine darüber hinausgehende intensive Einflussnahme, ja Beherrschung des Gerichts, rechtswidrig. Die Kriegsartikel von 1749 verboten es dem Oberbefehlshaber ausdrücklich, also sozusagen dem Admiral, den Vorsitz in Kriegsgerichten zu führen, um eben solche Beeinflussung zu verhindern. Und das galt natürlich dann auch für das Schnellverfahren vor dem Kapitän. Außerdem waren kriegsgerichtliche Verfahren öffentlich, und zwar auf dem am leichtesten zugänglichen Platz an Bord abzuhalten. Wies Heimlichkeit wurde bezeichnenderweise auch von anderen Offizieren lebhaft getadelt. Hinzu kommt dann auch noch, dass Wier sich in seinem Bestreben, dem Gericht seinen Willen aufzuzwingen, zu einigen offensichtlich unrichtigen Behauptungen hinreißen ließ. Das Meutereigesetz, auf das er sich zusätzlich zu den Kriegsartikeln stützte, war gar nicht einschlägig, weil es auf See nicht galt, sondern nur für Aufruhr im Heer. Außerdem war Billy ja, wie gesagt, gar nicht wegen Meuterei angeklagt. Deshalb war auch seine Verurteilung wegen Totschlags in Tateinheit mit einem Akt von flagranter Meuterei fehlerhaft. Es lag letztens auch gar kein Totschlag vor, sondern nur eine Körperverletzung mit Todesschlag. Folge. Eine Verurteilung wegen Totschlags hätte auch nach den Kriegsartikeln notwendig die Erörterung des Vorsatzes und der Zurechnungsfähigkeit verlangt. Auch das war nicht geschehen. Bevor aus dieser juristischen Analyse Schlussfolgerungen für die Interpretation der Erzählung gezogen werden, muss noch gefragt werden, ob der Kapitän und ob Herman Melville diese jetzt so genau dargelegte Rechtslage auch gar wirklich selbst gekannt haben. Für Kapitän Wir kann die Frage schnell bejaht werden. Er wird als gebildeter und gewissenhafter, ja, pedantischer Offizier dargestellt, bei dem die genaue Kenntnis seiner rechtlichen Befugnisse vorausgesetzt werden kann. Er zitiert im Prozess korrekt, wenn auch unvollständig, die einschlägigen Kriegsartikel. Er sieht auch sehr wohl, dass er unzuständig sein könnte. Dann hätte er auch leicht diese Möglichkeit überprüfen können, wenn er eben nur gewollt hätte, aber offensichtlich wollte er es nicht genauer wissen. Auch Melville kannte die Rechtslage. Er hatte viele Jahre auf See verbracht, auch auf einem Kriegsschiff gedient, wo die Kriegsartikel auf britischen, US-amerikanischen Schiffen waren die sehr ähnlich, häufig und ungekürzt verlesen wurden. Er hat sich sein Leben lang für Rechtsfragen interessiert, und während der Arbeit an Billy Budd Bücher über die Geschichte der Kriegsmarine gelesen. Ähnliche Rechtsfälle haben auch in anderen Werken Melville eine Rolle gespielt. Alles in allem hat Melville seine Erzählung also geradezu juristisch angelegt. Warum? Warum hat Kapitän Wehr das Recht gebrochen? Warum hat er das Standgericht manipuliert? Warum hat er die Hinrichtung fälschlich als rechtlich alternativlos dargestellt? Und warum wollte er sie überhaupt? Die Antwort eines bekannten Law and Literature Forschers, Richard Weisberg, lautet aus Ressentiment. In diesem Fall würde das Ressentiment zwar nicht, wie in anderen von ihm untersuchten Rechtsgeschichten, so heißt sein Buch, dem Rassismus, sondern seinem Ehrgeiz und seinem Neid auf Lord Nelson, den großen Seehelden Großbritanniens und heroischen Sieger in der Schlacht bei Trafalgar, entspringen. In der Tat ist ein Kapitel der Erzählung ganz Lord Nelson gewidmet und wird dieser auch noch mehrfach im Buch erwähnt. Aber wieso für Kapitän Vir Billy Budd anstelle des beneideten Nelson stehen soll, so dass Billy sterben müsse, um, wie Weisberg schreibt, Vir's bislang frustrierte Rachsucht zu befriedigen, vermag ich erstens nicht nachzuvollziehen, weil sich für Rachsucht keine Hinweise im Text finden. Wenn es überhaupt einmal um Eifersucht geht, dann um die anderer Kapitäne auf Vir. Daher hat Richard Posner, ein anderer berühmter Long Literature Forscher, die Interpretation Weisbergs sogar absurd genannt. Und zweitens kann dies gar nicht die ganze Antwort auf das Warum sein. Denn Weisbergs Antwort vernachlässigt die von Melville breit geschilderte und immer wieder historische Situation mit der tatsächlich bestehenden Gefahr von Meutereien, die nicht nur die Marine, sondern vor dem Hintergrund der Französischen Revolution die gesamte politische Ordnung bedrohten. Es sei nur daran erinnert, dass die deutsche Revolution von 1918 ihren Ausgang von meuternden Matrosen genommen hat. Großbritannien stand 1797 in einem erbitterten Ringen mit Napoleon, der gerade dabei war, ganz Europa zu erobern und dort die Ideen der Französischen Revolution zu verbreiten. Eine der ersten Maßnahmen der verfassungsgebenden Nationalversammlung in Frankreich war 1789 gewesen, die Feudalherrschaft samt aller Vorrechte des Adels abzuschaffen. Und der Adel musste danach zu großen Teilen emigrieren. Und der Text spielt mehrfach auf die Französische Revolution an, die als Auflösung aller Formen charakterisiert wird. Der adlige Vir sah also nicht nur die Marine und seinen Staat, sondern auch seine persönliche Lebensgrundlage bedroht. Er hatte eine tief sitzende Furcht. Und, ich zitiere nochmals aus der Erzählung, das Gefühl der Dringlichkeit gewann in ihm die Oberhand über jede andere Erwägung. Das wird dann auch in einer Passage deutlich, die sich nur im englischen Original erschließt. Statt der sonst verwendeten Begriffe Kriegsgesetze, Kriegsartikel und Meutereigesetz berief sich Vir in seiner Ansprache an das Gericht auf das Kriegsrecht, und das heißt auf Englisch Martial Law. Dieser Begriff ist aber im Englischen zweideutig. Er bedeutet, meistens allerdings in der Verbindung State of Martial Law, auch Ausnahmezustand. Ähnlich wie beim Belagerungszustand im deutschen konstitutionellen Staatsrecht des 19. Jahrhunderts konnten im Ausnahmezustand nach englischem Recht die militärischen Befehlshaber hoheitliche Gewalt auch über Zivilisten ausüben und die zur Bewältigung von Krisen notwendigen außerordentlichen Maßnahmen treffen. Für diesen Ausnahmezustand bestanden aber durchaus rechtliche Grenzen. Formelle Voraussetzung war eine Erklärung des Ausnahmezustands durch die Krone bzw. das Parlament und nur ausnahmsweise auch durch den Kapitän eines einzelnen Schiffes unter dem Vorbehalt der Überprüfung durch den militärischen Vorgesetzten. Materielle Voraussetzung war die Notwendigkeit zur Bekämpfung unmittelbarer rechtswidriger Gewalt. Eine derartige Situation etwa eine tatsächlich ausgebrochene Meuterei, lag aber auf dem Schiff hier offensichtlich nicht vor. Auch wenn also dieser Rechtfertigungsversuch für die Rechtmäßigkeit von Kapitän Wiers vorgehen und das Todesurteil ebenso wenig gelingt wie nach den Kriegsartikeln und dem Meutereigesetz, heißt das nicht, dass Wier nicht selbst an die Dringlichkeit der Gefahr glaubte und überzeugt war, ihr mit allen Mitteln begegnen zu müssen. Und dieses Mittel waren dann eben Rechtsbruch, Manipulation des Standgerichts und Hinrichtung eines Unschuldigen. Um neue Unruhen zu vermeiden, brachte er ein Menschenopfer und ging buchstäblich über Leichen. Ob Herman Melville dieses Verhalten im Sinne ergebener Pflichterfüllung zur Aufrechterhaltung von Ordnung, Verhinderung von Chaos und Rettung des Vaterlands positiv oder als Rechtsbruch negativ gewertet hat, kann angesichts der in dem im Übrigen auch unvollendeten Text und dem darin vorhandenen gegensätzlichen Belegen nicht endgültig entschieden werden. Wir ist und bleibt ein zwiespältiger Charakter und eine vollständig stimmige Interpretation ist vielleicht auch gar nicht möglich. In der jüngsten Zeit hat man in den USA die Geschichte Billy Budds mit dem Vorgehen von Kongress und Bush-Administration nach dem Terrorangriff vom 5. September 2001 in New York verglichen. Auch da fühlte man sich im Krieg befindlich, hatte Furcht vor weiteren Angriffen und ergriff drastische Maßnahmen. Der berüchtigte Patriot Act vom 24. Oktober 2001 enthält sehr weitreichende Befugnisse für Regierung und Verwaltung zur präventiven Bekämpfung terroristischer Gefahren. Polizeiliche Maßnahmen ohne Vorliegen irgendeiner Gefahr, die Möglichkeit zeitlich unbefristeter Ingewahrsamnahme von für gefährlich gehaltenen Personen, heute in Deutschland als Gefährder bezeichnet, hoheitliche Überwachungsbefugnisse für viele Behörden und eine radikale Einschränkung des Rechtsschutzes. Die von bedeutenden Rechtsgelehrten vorgebrachten und meines Erachtens gut begründeten rechtsstaatlichen Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit des Patriot Acts haben bisher nur wenig bewirkt. Guantanamo besteht immer noch. Die Parallele zwischen Billy Budd und dem Patriot Act liegt hierin. Aus Furcht hält man Maßnahmen zur Gefahrvorbeugung für notwendig und begeht Rechtsbruch. Weil aber Melville durchgängig Zweifel an diesen angeblichen Notwendigkeiten sät, kann man Billy Budd als ein Plädoyer für den Rechtsstaat interpretieren. Auch in der nächsten Folge wird ein berühmtes Werk der Weltliteratur uns beschäftigen. Lev Tolstois Roman Anna Karenina. Der ist allerdings anders als die Erzählung Billy Budd von Melville. Von der Verachtung Tolstois für das Recht geprägt.